Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick lang still werden und lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort und dass er durch seinen Geist zu uns reden kann. Lasst uns beten. Danke, Herr, dafür, dass du uns dein Wort gibst. Gib es uns so, dass wir es aufnehmen können, dass wir das heraushören können, was du uns persönlich sagen willst. Danke dafür, dass du bei uns bist durch deinen Geist. Öffne unsere Ohren und Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, kürzlich bekam ich ein Buch in die Hand, das erst vor ein paar Monaten in diesem Jahr erschienen ist. Der Titel: Die Kirche ist tot. Und dann im zweiten Teil: Es lebe die Kirche. Schonungslos liegt der Autor, der württembergische Pastor Heinz-Peter Hempelmann, liegt er da, dass sich vieles, was seit Jahrhunderten so war in der Kirche, wegbricht und aufhört zu existieren. Die evangelische und auch die katholische Kirche, sie sind keine prägende Kraft mehr in unserer Gesellschaft. Jedenfalls weithin sind sie das nicht mehr. Viele Menschen kehren ihr den Rücken. Dass es überall in Deutschland Kirchengemeinden gibt, dass in allen Kirchen Gottesdienst ist, das wird immer weniger. Die Volkskirche scheint derart zu erodieren, scheint derart weniger zu werden, dass wir uns darauf einstellen müssen, wir werden eine Minderheit. Und dass jede Gemeinde einen eigenen Pastor hat, ist ja jetzt auch schon nicht mehr überall der Fall. Wie gehen wir als Kirche, wie gehen wir als Gemeinde damit um? Wir können jammern und klagen und sagen, ja, früher war alles besser und jetzt klagen wir nur noch. Oder sollten wir auch sagen, wir treten auch aus der Kirche aus, gehen vielleicht lieber zu einer Freikirche oder gründen selber eine Gemeinde? Was sollten wir tun? Es ist eine schonungslose Bestandsaufnahme in diesem Buch, aber im zweiten Teil heißt es, die Kirche lebt. Ja, die Kirche hat Zukunft und jede Gemeinde hat Zukunft, aber anders vielleicht, als es bisher war. Wir müssen uns alle darauf einstellen, es ändert sich vieles, wie sich ja auch sonst in vielen Bereichen viel ändert. Und nicht umsonst hat unser Bundeskanzler von der Zeitenwende gesprochen. Ich glaube, das gilt auch für die Kirche. Manches wird in Zukunft anders. Aber wie? Worauf sollen wir Wert legen? Was ist es, worauf es ankommt? Und da ist es sicher gut, sich einmal noch daran zu besinnen, darauf zu besinnen, wie war es denn ganz am Anfang? In der allerersten Gemeinde, das ist heute der Predigttext, einige Verse aus der Apostelgeschichte 2. Die Pfingstgeschichte ist gewesen. Petrus hat eine große Predigt gehalten, die Pfingstpredigt, und viele Menschen hörten das und sie merkten, was der da sagt, das ist nicht irgendein Geschwätz. Da geht es ja um uns, um unser Leben. Wir suchen ja Jesus, wir suchen ja den Messias, den Friedenskönig Gottes. Und Petrus hat verkündigt, Jesus, der ist es, der gekreuzigt und auferstandene. Glaubt an ihn, lasst ihn in euer Leben hinein, lasst euch taufen, beginnt ein neues Leben mit ihm. Und so hat die erste Gemeinde angefangen. Und dann heißt es, und das ist dann der Predigttext für heute in Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47, und ich lese jetzt den Predigttext und bitte euch dazu aufzustehen. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen. Liebe Gemeinde, was war das für ein großer Aufbruch? 3000 Menschen, so wird berichtet, fanden zum Glauben an Jesus. Die hat sich ja keiner genau gezählt, aber das ist eine geschätzte Zahl. Eine ganz große Menschenmenge. Und die Gemeinde in Jerusalem entstand. Und es wird beschrieben, wie sie miteinander gelebt haben, vieles miteinander geteilt haben. Ihr Hab und Gut haben miteinander gegessen, miteinander das Abendmahl gefeiert. Denn der Glaube, der sollte ja auch durchs Leben tragen. Nicht ein einmaliges Ereignis sein, sondern ihr Leben bestimmen. Aber wie soll das Leben in der Gemeinde gestaltet werden? Wie kann sich der Glaube, der neue Glaube bewähren? Wie können wir denn auch hier unseren Glauben leben? Persönlich, aber auch als Gemeinde. Was trägt meinen Glauben im Alltag? Lukas, der hat es in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, zusammengefasst eigentlich in einem Vers. Und darauf möchte ich jetzt mal besonders das Augenmerk legen. Der 42. Vers im zweiten Kapitel. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Lass uns diese vier Teile, diese vier Gesichtspunkte einmal etwas genauer bedenken. Das erste, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das heißt beständig, das heißt, sie hielten daran fest. Das war nicht nur einmalig, ja, wir können ja mal ein bisschen auf die Apostel hören, aber dann ansonsten ist uns das egal. Nein, wir wollen dabei bleiben. Als sie am Pfingsttag morgens aus dem Haus gingen, diese Leute in Jerusalem, da wussten sie noch gar nicht, was ihnen passieren würde. Sie hörten die Predigt von Petrus. Sie erkannten, Jesus ist ja Gottes Sohn, weil er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Vor Gott ist unsere Schuld vor Gott bereinigt. Weil er am dritten Tag auferstanden ist, haben wir ewiges Leben bei Gott. Ja, das hatten sie begriffen. Das hatte sie geradezu umgekrempelt. Ganz verändert kamen sie wieder zu Hause an. Aber wie sollten sie nun als Christen leben? Die Apostel, also die Jünger, erzählten ihnen von Jesus. So bekam ihr Glaube einen festen Boden. Nun war klar, es geht hier nicht um Stimmungen, auch nicht um große Gefühle. Es geht darum, dass der Glaube an Jesus sich im Alltag bewährt. Wie beeinflusst dieser Glaube mein Leben? Wie soll ich mich verhalten? Wie werde ich mit Schuld und Versagen fertig? Was ist, wenn ich erlebe, ich werde krank? Viele, viele Fragen kamen auf und die Apostel konnten ihnen einiges erklären. Und so bekam der Glaube der Menschen ein gutes Fundament. Dabei hatten sie ja noch nicht einmal die Bibel, jedenfalls nicht so, wie wir sie haben. Sie hatten ja nur das Alte Testament. Das Neue Testament ist ja danach erst entstanden. Wir haben es da besser, denn wir haben die ganze Bibel. Aus der Bibel können wir erfahren, was der Grund unseres Glaubens ist, wer Gott ist, was er Gutes an uns getan hat und tut und auch was sein Wille ist. Durch das Hören auf Gottes Wort wird mein Glaube gestärkt. Ich werde korrigiert und davor bewahrt, dass ich glaubensmäßig auf Abwege gerate. Gottes Wort tröstet mich in schweren Zeiten und Gottes Wort macht mich froh und dankbar. Das Hören auf Gott und auf sein Wort führt auch heute Christen zusammen, jetzt hier auch bei uns, hier im Gottesdienst. Der Glaube an Jesus, der kommt nicht aus mir selbst. Gottes Wort muss mir zugesagt werden. Und deshalb sind wir heute ja auch zusammen, um auf Gottes Wort zu hören. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für uns persönlich und für uns als Gemeinde, dass die Bibel, dass das Hören auf Gottes Wort vorne ansteht. Mir scheint, dass es immer weniger Menschen gibt, die mit der Bibel lesen, leben und sich darin auskennen. Wer sich als Christ bezeichnet, wer an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen möchte, der sollte auch auf Gott und auf sein Wort hören. Im Gottesdienst oder auch zu Hause. Oder vielleicht auch in einem Bibelkreis, wo man sich austauscht. Oder vielleicht auch im privaten Gespräch mit anderen Christen. Oder viele Christen haben es sich ja zur Angewohnheit gemacht, den Tag morgens mit Gottes Wort zu beginnen. Vielleicht den Text aus dem Losungsbuch zu lesen oder den angegebenen Bibeltext oder ein Kalenderblatt, einen Abschnitt aus der Bibel. Manche lesen auch die Bibel ganz durch, von vorne bis hinten, abschnittweise. Wie auch immer, aber dass wir mit Gottes Wort leben und dass Gottes Wort uns immer wieder den Weg zeigt und dass wir uns daran erinnern, oh ja, das steht ja in der Bibel, das will Gott uns, das wird er mir sagen. Und ich denke, das ist für die Zukunft der Kirche wichtig, dass sie an Gottes Wort bleibt. Jede Gemeinde und wir als Christen persönlich natürlich auch. Und dass die Lehre der Apostel, wie es hier heißt, also das, was Gott uns sagen will, was Gott getan hat für uns, dass das im Mittelpunkt steht. Das Zweite, woran die Christen damals in Jerusalem festgehalten haben, das war Gemeinschaft. Täglich kamen sie zusammen, damals in Jerusalem, so heißt es. Ob sie das immer durchhalten konnten, das weiß ich nicht. Aber es wird deutlich, die Christen in Jerusalem, die neu zum Glauben gekommen waren, suchten den Kontakt zueinander. Sie wollten ihren Glauben gemeinsam leben und gestalten. Miteinander lobten sie Gott. Einander konnten sie ihre Not klagen und ihre Fragen besprechen. Gemeinsam haben sie gearbeitet und ihre Zeit gestaltet. Wie schön ist das zu lesen, wie hier einer für den anderen einstand, wie sie bereit waren, miteinander zu teilen, dass niemand leer ausging. Ich habe den Eindruck, der Wunsch nach Gemeinschaft wird in unserer Gesellschaft immer stärker. Sicher, hier bei uns auf den Dörfern halten die Familien noch weitgehend zusammen. Auch nachbarschaftliche Kontakte sind vorhanden. Aber gerade jüngere Christen möchten gerne, dass Gemeinschaft in der Kirchengemeinde gelebt wird. Zum Beispiel im Gottesdienst, aber auch dann hinterher, dass man auch miteinander Tee trinken kann und sich austauschen kann. Unsere Gesellschaft wird immer anonymer. Viele haben den Eindruck, der einzelne Mensch zählt überhaupt nicht mehr. Manche Familien sind auseinandergebrochen. Es gibt immer mehr einsame Menschen. Und da liegt die große Aufgabe einer christlichen Gemeinde, Gemeinschaft anzubieten. Komm doch dazu, setz dich zu uns, stelle dich zu uns, lass uns miteinander reden. In jedem Gottesdienst wird auch deutlich, Christen bilden eine Gemeinschaft. Auch wenn jeder für sich gekommen ist, auch wenn manch einer wieder allein nach Hause geht. Aber hier sind wir zusammen. Wir nehmen einander wahr. Wir suchen den Kontakt zueinander. Nicht über andere herzuziehen, sondern um einander zu zeigen, du, ich freue mich darüber, dass du hier bist. Lasst uns einander das auch sagen. Wenn ihr einander seht, schön, dass du auch da bist, dass wir hier gemeinsam sind und diesen Gottesdienst feiern können. Eine Gemeinschaft bilden wir als christliche Gemeinde nicht, weil wir uns sehr mögen. Vielleicht mögen wir uns, das ist ja auch schön. Aber wir sind nicht in erster Linie eine Sympathiegemeinschaft. Wir sind auch keine Interessengemeinschaft. Wir sind ja sehr unterschiedlich. Die treuen Gottesdienstbesucher sind da und diejenigen, die nur gelegentlich kommen. Die Alteingesessenen und die Zugezogenen oder auch Urlaubsgäste. Jüngere sind da und Ältere, Frauen und Männer. Solche, die fast alle Lieder kennen und kräftig mitsingen und andere, denen das alles eher fremd ist. Christinnen und Christen, die fest verwurzelt sind in der Gemeinde und aktiv mitarbeiten und andere auch, die eher skeptisch sind. Aber sie sind einfach gekommen, sie sind auf der Suche. Sie suchen einen Halt für ihr Leben und hoffen, dass sie den auch im Gottesdienst finden. Sie alle sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser dreieinige Gott, der hat uns heute hier auch zusammengeführt. Und alle, die diesen Gottesdienst demnächst verfolgen, die werden auch mit einbezogen. Sie gehören auch dazu, auch wenn sie jetzt hier nicht in der Kirche sind. Das dritte Kennzeichen der Gemeinde, das Brotbrechen, also das Abendmahl. Ich will noch kurz auf dieses dritte und das vierte Kennzeichen zu sprechen kommen. Täglich haben sie offenbar damals das Abendmahl gefeiert. Es ist das tiefste Kennzeichen der christlichen Gemeinde, die Erinnerung an Jesus Christus, der für uns, für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir gehen zum Abendmahl, weil wir zu ihm gehören und weil wir seine Vergebung nötig haben. Das Abendmahl zeigt uns, wie sehr wir Jesus brauchen. Ja, auch wir heute. Und deshalb feiern wir heute auch das Abendmahl. Wir lassen es uns zusagen, Christi Leib für dich gegeben, ja auch für dich persönlich, Christi Blut für dich vergossen. Ja, und dann stehen wir am Altar zusammen, so unterschiedlich wir auch sind. Aus verschiedenen Richtungen sind wir hier in die Kirche gekommen. Und so Unterschiedliches haben wir in der letzten Zeit erlebt. Aber gemeinsam stehen wir am Altar und lassen uns Vergebung zusprechen. Die Zusage, dass Jesus für uns da ist, soll unseren Glauben stärken. Das vierte, worin die Christen in Jerusalem beständig bleiben, das Gebet. Auch das Gebet ist Ausdruck der Gemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft mit Gott. Besser können wir sagen, es geht hier um die Beziehung zu Gott. Gott ist kein unpersönliches Wesen, nicht ein Gedankengebäude. Wir dürfen Vater zu Gott sagen und so zu ihm reden, wie Kinder mit ihrem Vater sprechen, zu dem sie Vertrauen haben. Die Christen damals in Jerusalem, sie blieben beständig im Gebet. Sie kamen zusammen und redeten nicht nur über dies und das, sie kamen zusammen und brachten gemeinsam ihre Anliegen vor Gott. Sie taten das in der Gewissheit, der, den wir jetzt anbeten, der hört unsere Gebete und er hört sie auch. Neben der Gemeinschaft im Abendmahl ist wohl das gemeinsame Beten die tiefste Gemeinschaft, die Christen erleben können. Im Gottesdienst beten wir zusammen. Wir sind es so gewöhnt, dass normalerweise der Pastor oder derjenige, der die Predigt hält, auch die Gebete spricht. Aber in manchen Gemeinden tun es auch mehrere. Oder es gibt eine Gebetsgemeinschaft, wo jeder die Möglichkeit hat, laut oder auch leise zu beten. Wie kann die Kirche, wie kann eine Gemeinde, auch die Gemeinde hier in Fürth, lebendige Gemeinde bleiben? Ich bin davon überzeugt, sie kann dann lebendige Gemeinde bleiben, wenn sie dieses beherzigt und dieses in die Tat umsetzt, was hier genannt wird in der Apostelgeschichte. Wir können dies auch als die vier Gs bezeichnen. Das erste ist Gottes Wort. Das zweite ist Gemeinschaft. Das dritte ist das Abendmahl, das nenne ich jetzt mal Gottesmahl, damit das auch in BG anfängt. Gottesmahl. Und das vierte, Gebet. Lasst uns daran beständig bleiben. Und daran festhalten und fragen, was ist für unsere Gemeinde konkret dran? Wie können wir Gemeindeleben gestalten mit den verschiedenen Generationen, aber mit dem Zentrum, das Jesus Christus ist? Und dann gucken, wie können wir Gemeinde leben? In dem Buch Die Kirche ist tot, es lebe die Kirche, sagt der Verfasser, wichtig ist, dass wir hinausgehen, dass wir losgehen. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, ladet alle zu euch ein, sondern er hat zu ihnen gesagt, geht hin, geht dahin, wo die Menschen sind. Das, denke ich, ist unsere Aufgabe als Christen, als Gemeinde, als Kirche. Und das möchte ich wünschen, dass dieses auch hier für die Kirchengemeinde Fürth gilt, dass sie hingeht, dass wir einander aufsuchen und dass wir Möglichkeiten schaffen, das Wort von Gott, Gottes Wort, vielen Menschen nahe zu bringen. Sicher, vieles wird sich ändern. Auch in den nächsten Jahren wird sich sicher manches ändern. Vielleicht gehen Zahlen auch weiter zurück. Vielleicht wird manches auch schwieriger. Aber es ist und es bleibt Gemeinde Jesu Christi. Und darauf können wir vertrauen, dass er seiner Gemeinde treu bleibt und dass er seine Gemeinde segnet und uns persönlich auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich habe überlegt, welches Lied jetzt wohl gut zu dieser Predigt passt und habe ein Lied ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon mal gesungen habe, aber wir können es ja jetzt mal miteinander singen. Ein altes Lied ist das, 253 im Gesangbuch. Wir singen es nach der Melodie, Allein Gott in der Höhe sei Ehe. Wir singen alle 5 Verse. Sicher eine etwas altertümliche Sprache, aber es bringt, denke ich, gut zum Ausdruck, worum es geht, wenn wir von Gemeinschaft der Christen reden. Musik.